Willkommen bei Jung und Freudlos. Wir sind wieder da.
Long time no here. Zu deinem Podcast aus der Psychiatrie des Universitätsklinikums Freiburg.
So, bisschen hier gleich, bisschen anders. Hier sitzen drei müde Psychohasen, würde ich sagen.
Hallo, ihr müden Psychohasen zu Hause, wo auch immer wir euch gerade antreffen.
Müde und alte Psychohasen.
Genau, das ist uns gleich am Anfang ganz wichtig zu sagen. Jung und freudlos, damit sind nicht wir gemeint. Wir sind nicht die Jungen. Ihr seid die Jungen.
Richtig, und wir sind auch nicht freudlos. Für euch haben wir uns heute nochmal richtig rausgebürstet. Und ich glaube, wir sind euch nochmal eine Vorstellung schuldig, damit ihr auch wisst, wer wir eigentlich sind. Stimmt's? Christa, jo. Ismene und Sebastian?
Wie sollen wir es machen? Ich stelle Christa vor. Mir gegenüber sitzt Christa. Christa ist psychologische Psychotherapeutin, arbeitet in der Freiburger Universitätsklinik. Hallo Christa.
Hi.
Ich stelle Ismene vor. Ismene ist Fachärztin für Psychiatrie und Funktionsoberärztin an der Uniklinik in Freiburg, momentan aber noch in Elternzeit.
Stimmt.
Hi Ismene.
Hallo.
Und dann bleibt noch Sebastian.
Ja.
Sebastian ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und mittlerweile Chefarzt in einer Tagesklinik in einer größeren Stadt in der Nähe von Freiburg.
Was ist mit uns passiert, Sebastian?
Ich weiß es auch nicht.
Das sagt Chris einfach, er ist halt Chefarzt. Ja. Warst du nicht Assistenzarzt?
Ja, ich war vor kurzem noch Assistenzarzt und dann ging es irgendwie Fast Track.
Ganz schnell
mit dem ICE. Ja.
Ja, krass.
Ja, richtig. Ja, krass, ne? Es hat sich viel verändert, seitdem wir begonnen haben, nicht nur personell. Moritz, unser allseits geliebter Medizinstudent, ist mittlerweile natürlich auch schon einige Jahre kein Medizinstudent mehr und aber vor allem nicht mehr Mitglied unseres Podcasts. Und Christa ist ja schon seit einigen Folgen bei uns dabei und ergänzt unser Team großartigerweise. Aber nichtsdestotrotz hat das irgendwie dazu geführt, dass der Zahn der Zeit doch stark an unserer Kontinuität genagt hat.
Es gab irgendwie eine ganz dramatisch große Pause und es war auch ehrlich gesagt nicht so höflich, wie wir das begangen haben. Wir waren nämlich einfach weg plötzlich und ich glaube, das tut uns allen sehr leid. Deswegen wollen wir euch auch so ein bisschen updaten, was eigentlich so los war. Wir wollen jetzt nicht, man kann sich, glaube ich, nicht dafür entschuldigen, dass man über ein Jahr einfach abgetaucht ist und nicht mal gesagt hat, dass es jetzt eine Pause gibt. Aber vielleicht könnt ihr es trotzdem ein bisschen verstehen. Also, ich weiß nicht, was soll ich sagen. Ich war plötzlich weg letzten Sommer, weil ich eben schwanger war mit zwei Babys auf einmal, Frechheit. Und wer schon mal mit zwei Babys schwanger war, weiß vielleicht, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, dass sie lange genug auch drin bleiben. Und manchmal muss man dafür ein bisschen was tun, beziehungsweise nichts mehr tun. Und ich habe dann relativ plötzlich alles stehen und liegen lassen und war weg vom Fenster. Hab nichts mehr gemacht, außer Switch gespielt und im Bett gelegen. Und ja, dann waren die irgendwann auf der Welt und dann kann man sich vielleicht auch vorstellen, hatte ich erstmal gar nicht so viel Zeit.
Ja, wie läuft's bei Switch?
Ich habe nicht mal mehr dafür Zeit, leider. Ich habe Stardew Valley immer noch nicht durchgespielt. Ich arbeite dran.
Ich habe traurigerweise keine Ahnung, was Switch ist. Aber du musst es mir jetzt auch an der Stelle nicht erklären.
Tja. Google selber.
Bei dir war auch ein bisschen was los, Sebastian, oder?
Ja, ich habe keine Babys bekommen, aber ein süßes Hündchen. Aber das habe ich auch nicht ausgetragen, sondern das hat tatsächlich ein anderer Hund gemacht. Aber das ist eigentlich auch gar nicht der Grund, warum ich so ausgefallen bin, sondern ich habe tatsächlich mich ja schon vor längerer Zeit dann von der Uniklinik Freiburg verabschiedet und woanders Stellen angenommen und war erst Oberarzt, dann leitender Oberarzt und vor allen Dingen war ich nicht mehr in Freiburg und habe plötzlich ganz schön viel Pendelzeit obendrauf bekommen. Das hat viel verändert und ja, natürlich lebt so ein Podcast immer vom Zusammenspiel von drei Personen und das hat dann irgendwie auch erstmal nicht mehr so gut funktioniert, weil wir einfach sehr eingebunden waren. Wir haben damit gestartet, dass wir alle hier vor Ort waren und uns einfach auch täglich gesehen haben, im Austausch waren und die Folgen quasi in der Mittagspause auch mal entwickeln und konzeptualisieren konnten. Das ging nicht mehr, das haben wir eine Weile aufrechterhalten können und irgendwann war es auch bei mir vorbei.
Wurde immer schwieriger.
Genau.
Dann postproduktionell muss man sagen, Simon, der hier professionell hinter seinem Farbeimer sitzt, hat, glaube ich, auch immer mehr statt weniger Arbeit gehabt. Das heißt, auch Folgen, die wir zu unserer Schande noch aufgenommen haben, die konnten wir gar nicht mehr wirklich veröffentlichen. Die sind Die liegen einfach noch rum.
Die liegen einfach noch rum, ja. Und zu unserer aller Überraschung hat so eine Habilitation tatsächlich einiges an Arbeitsaufwand für Simon bedeutet, ja.
Ja, blöd. Hm. Ja, und Christa, was hast du gemacht?
Also so was Veränderungen angeht, war es, glaube ich, relativ beschaulich bei mir, wenn ich euch beide so anhöre im Vergleich. So munter vor mich hingearbeitet, mit einer leichten Tendenz bei allen möglichen Projekten immer hier zu rufen und dann so von einem ins nächste zu stolpern. Und das letzte Größere war jetzt, dass wir nochmal ein Buch geschrieben haben mit zwei Kolleginnen, von denen eine hier neben mir sitzt.
Jetzt frag mich nicht, wie das funktioniert. Ja.
Dann komme ich so die große Frage, die letzten Monate überhaupt, wie das so funktioniert.
Das stimmt. Ja, Bücher schreiben sich auch nicht von selber, muss man immer wieder feststellen.
Also das erste Buch haben wir ja schon vertont. oh Gott, jetzt kann ich gerade den Titel nicht mehr auswendig, ihr hilft mir bestimmt kurz.
Die Welt der Frauen und Mädchen mit ADHS?
Richtig.
So heißt es.
Ja.
Wir wollen jetzt gar nicht so viel Werbung machen für unsere Bücher.
Nein, aber es ist ein fantastisches Buch. Wir haben ja auch alle vier Autorinnen hier im Studio sitzen gehabt und interviewt. Das fand ich war eine richtig schöne Folge und ich hoffe, wir haben das Vergnügen, bald euer nächstes Buch vorzustellen.
Oh, sehr gerne.
Wäre vorstellbar. Ja. Kleine Sonderfolge.
Worum soll es denn gehen?
Um autistische Frauen und Mädchen.
Das ist natürlich auch ein spannendes
Thema. Die logische Nachfolge.
Ja. Glaube ich ab März.
Mhm. Ab März erhältlich im Buchhandel.
Ich glaube. Ja.
Habt ihr schon ein Cover ausgewählt und so?
Ja? Das ist schick.
Ja?
Richtig schick, ja.
Ja? Okay. Sieht
gut aus.
Also allein wegen des Covers lohnt sich das absolut.
Ja? Was ist das Schönste am Buchschreiben?
Das Abgeben.
Also ich muss sagen, ich bin auf dieses Cover wirklich sehr abgefahren.
Ja, das
ich würde es jetzt nicht als das Schönste am Buchschreiben bezeichnen, aber irgendwie war es ein cooler Moment.
Also das im Regal stehen haben, findest du dann am besten? Dein eigenes Cover bewundern.
Nee, mal so zu sehen, wie es mal aussehen wird.
Ja, das ist schon ein cooler Prozess. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Wir haben so viel zu besprechen.
Ist doch interessant. Und wann kann man schon mal Buchautorinnen fragen, wie es ist, ein Cover auszuwählen? Also ich stelle mir immer so in meiner gefühlten musikalischen Bandkarriere, die ich natürlich nie genommen habe, musikalischem Talent und aber auch natürlich Eifer. Aber das war immer der Moment, an dem ich mich am meisten gefreut hätte, ein Albumcover auszusuchen.
Ja, das stimmt. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass man 10 Cover kriegt und man wählt dann eins aus von 10 verschiedenen, sondern es gibt so einen Vorschlag und dann durften wir da dankenswerterweise aber unseren Input geben und dann wird das so organisch noch ein bisschen verändert und angepasst, bis es dann allen gefällt.
Okay.
Das ist ja jetzt hier auch so ein bisschen ähnlich, ne? Also dass wir jetzt nochmal, glaube ich, gleich nochmal erzählen, wie genau das aussehen soll, aber jetzt nochmal irgendwie neu starten, anders starten, nochmal neuen Anlauf nehmen und da ja auch irgendwie so die Frage ist, mit welchem Design oder was es da für Änderungen gibt, da warten, glaube ich, auch noch ein paar spannende Sachen.
Die Leute wollen endlich mal wissen, wie sieht eigentlich Christa aus? Da ist immer nur dieser Moritz auf dem Cover drauf von Jung und Freudlos.
Ja, Moritz' hübsches Gesicht von unserem Cover runterzunehmen, das wird natürlich nochmal ganz gewaltig wehtun, aber wo wir gerade beim Thema Moritz sind, wir haben den natürlich nicht vergessen, wir vermissen ihn und haben ihn sowieso tief in unserem Herzen eingeschlossen und ihr auch. Und wir haben Moritz, glaube ich, gebeten um ein kleines Statement.
Ja, einen kleinen Gruß, einen freundlichen Gruß an euch. Hier kommt er.
Hallo, liebes Jung- und Freudlos-Team. Ja, früher hätte ich euch jetzt, glaube ich, oder Fragen gestellt. Heute habe ich die ehrenwerte Aufgabe, euch liebe Grüße zu senden. Ich finde es super cool, dass es ein neues, altes Jung und Freudlos gibt und bin sehr gespannt, was ihr da alles produziert. Ich bin natürlich auch ein bisschen wehmütig, dass ich nicht dabei sein kann, aber umso mehr freue ich mich, euch wieder zu hören. Ich schicke euch ganz liebe Grüße aus der, so mittelweit entfernten Pfalz. Ich bin hier weiter eifrig in der Kinderklinik am Arbeiten und lerne immer noch viel dazu und denke genauso gern an die Zeit in Freiburg zurück und an die guten alten Podcast-Stunden. Ja, euch alles Gute. Ich freue mich auf den Content und denke ganz viel an euch und schicke ganz liebe Grüße auch an alle Hörerinnen und Hörer, die hoffentlich immer noch dabei sind.
Ja, vielen Dank, Moritz, für diese warmen Worte.
Unser Mori. Wir vermissen ihn, aber schön, dass es ihm gut geht.
Genau. Ja, und wie das so ist bei wirklich, wirklich guten Freunden, ja, man vergibt sich, wenn man sich auch mal ein Jahr lang nicht gesehen oder gehört hat und ich hoffe, wir können auf eure Freundschaft zählen. Und für uns hat sich die Möglichkeit aber aufgetan, einen kleinen Neustart zu wagen. Und da wollen wir euch einmal abholen.
Mhm. Genau, ich glaube, wir haben jetzt schon klar genug gemacht, dass uns irgendwie Kapazitäten gefehlt haben, sodass wir ein bisschen Unterstützung brauchen. Das haben wir uns schon länger mal vorgenommen, aber jetzt wollen wir es wirklich angehen, dass wir eine Hilfskraft einstellen und die muss man ja aber auch bezahlen. Und wir hatten das Glück, dass die HerausgeberInnen eines anderen sehr großen Buches uns gefragt haben, ob wir vielleicht zusammenarbeiten möchten. Ich weiß nicht, kann man wahrscheinlich sagen. Also einer der Herausgeber ist ein Stammgast bei Jung und Freudlos gewesen. Das ist nämlich Professor Thebartz van Elst.
Das Buch heißt Psychiatrie und Psychotherapie, Klinik und Therapie psychischer Erkrankungen und ist jetzt in der mittlerweile 7. Auflage erschienen. Genau, und wir nennen es nur den Berger, weil der ursprüngliche Herausgeber, Professor Matthias Berger, das war unser Chef, hat 25 Jahre lang der Klinik für Psychiatrie hier in Freiburg vorgesessen und dieses Buch geschaffen, was ein sehr, sehr dickes, ein sehr, sehr ausführliches Buch ist und glaube ich, eins der Standardwerke der Psychiatrie geworden ist mittlerweile.
Und das erscheint im Elsevier Verlag und genau, dieser Verlag ist jetzt unser Kooperationspartner.
Das hat sich insofern ja super gut ergeben. Also wir haben ja jetzt eben einmal beschrieben, dass wir gar nicht mehr so in der Form weitermachen konnten wie vorher, weil es dann immer so ein bisschen am Leben und an der Realität und am Beschäftigtsein scheitert. Und gleichzeitig ist es ja gerade so, dass es in der Welt der Psychiatrie und Psychotherapie auch nicht so weitergeht wie vorher, weil da relativ große Umwälzungen anstehen. Nochmal viele Sachen neu geordnet, neu gefasst werden, sich viele Änderungen ergeben. Und wir hatten gedacht, wenn beide Änderungen gleichzeitig stattfinden, nutzen wir das doch, um jetzt nochmal neu zu starten und auch inhaltlich nochmal da ein Update zu machen auf den aktuellen Stand, wie er dann jetzt sein wird.
Ja, und ihr fragt euch vielleicht, was sind das für ominöse Änderungen in der Psychiatrie? Was ändert sich denn da genau?
Ja, es ändert sich das Klassifikationssystem in der Psychiatrie. Und wenn ihr jetzt zu Hause alle aufsteht und stöhnt und denkt, oh, Klassifikationssystem, das klingt ja spannend. Dann möchte ich euch sagen, ey, es ist viel spannender, als es klingt. Gebt dem Ganzen mal eine Chance. Wir wollen euch erklären, warum es wirklich eine spannende Angelegenheit ist, dass sich sowas verändert.
Also wir haben uns ja im Vorfeld auch ausgetauscht und haben festgestellt, für uns war eigentlich als Berufseinsteigerinnen EinsteigerInnen, war das immer so eine gesetzte Sache. Das ist halt ICD-10, ist unser Klassifikationssystem. Das ist die internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. Toller Name, ICD. Die 10. Auflage. Und die war jetzt halt seit 30 Jahren gültig. Also ich weiß nicht, was ihr vor 30 Jahren gemacht habt.
Also es gab auf jeden Fall noch Telefonzellen.
Das stimmt. Und Telefonkarten, die konnte man sammeln.
Und Polizeiautos waren, glaube ich, noch grün.
Ja.
Und trotz der Zahlen vierstellig.
Genau. Und Helmut Kohl war noch Kanzler.
Und wir sind echt alt.
Wir hatten noch die D-Mark.
Ja. Genau. Also so viel dazu. Also ich habe dieses System nicht hinterfragt, als ich angefangen habe zu arbeiten. Es war halt immer da. War immer genau das.
Ja, wo habt ihr denn Berührungspunkte mit diesem System eigentlich? Ne? Ihr seht das vielleicht noch am ehesten auf der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in der Ausfertigung für Versicherte und für die Krankenkasse. Da ist ja immer so ein komischer Code angegeben. Und ja, wenn ihr denkt, das ist dann irgendwie eine sichere Verschlüsselung, dass niemand lesen kann, was ihr eigentlich habt, ja, werdet ihr es mit einer Google-Suche wahrscheinlich schnell feststellen. Oh nein, das kann man alles nachschlagen. Ja, und genau das ist dieses ICD-10.
Ja, und jetzt wird da draus ICD-11.
Da haben sich die Autoren richtig viel einfallen lassen, ne? Bei dem neuen Namen.
Ja. Und bevor wir jetzt auf die Änderung eingehen, vielleicht nochmal kurz 2 Minuten irgendwie nochmal zu klären, was ist eigentlich so eine Klassifikation oder was wird da eigentlich genau festgelegt? Also Sebastian hat ja gerade schon gesagt, dass man da so Codes auf den Bescheinigungen findet und dass damit irgendwie Erkrankungen verschlüsselt werden. Und das ist letztendlich genau das, was diese Klassifikationssysteme machen, also für alle möglichen Erkrankungen irgendeine bestimmte Kategorie vergeben, die dann entsprechend kodiert werden kann und dass dann klar ist, die und die Symptome zählen dazu und wenn ich irgendwie von diesen Klassifikationskriterien ausgehe, dann kann ich am Ende die und die Bezeichnung für die Erkrankung verwenden und dann weiß auch ein anderer Arzt oder eine Therapeutin oder weitere Behandler, was genau gemeint ist. Und es ergeben sich natürlich auch viele Sachen daraus, was so zum Beispiel Bewilligung von Therapien angeht oder was dann erfolgt oder auch viel so Kosten- und Erstattungsfragen und solche Dinge. Mhm. Also schon ein sehr wichtiges System, auf dem letzten Endes das ganze Gesundheitssystem irgendwie beruht oder darauf zurückgreift oder eben darauf seine Regelungen entwirft.
Mhm. Richtig, ja. Ich finde es immer gut und hilfreich, um zu verstehen, warum die Systeme heute so sind, wie sie sind, einmal einen Blick in die Vergangenheit zu werfen und zu gucken, wie hat sich das eigentlich entwickelt? Denn in der Vergangenheit war sowas natürlich nicht irgendwie automatisch organisiert, sondern die Menschen sind nach und nach auf die Idee gekommen, gewissen Dingen eine Organisationsform zu geben. Und eigentlich sind die ersten Wurzeln dieses Klassifikationssystems so vor 150 Jahren zu suchen. Das sind Mitte des 19. Jahrhunderts in England und in Frankreich erste Systeme entstanden, die völlig unstandardisiert waren, und da ging es eigentlich vor allem darum, Todesursachen zu klassifizieren. Warum war das eigentlich interessant? Ja, wenn wir natürlich die Todesursachen aufschreiben und eine Statistik darüber führen, dann ist das ja nicht ganz unrelevant für verschiedene gesellschaftliche Zusammenhänge. Haben wir zum Beispiel ganz, ganz, ganz viele Todesursachen durch Kriege, dann wissen wir, dass wir einen Krieg haben. Haben wir viele Morde? Das ist hochgradig interessant. Haben wir viele Todesfälle bei der Pest? Ja. Und so weiter. Das war also wirklich schon mal sehr, sehr wichtig, und das hat sich dann nach und nach in den Ländern erstmal bis auf eine nationale Ebene hochgearbeitet, bis dann irgendwann auch die Idee kam, lasst uns international zusammenarbeiten. Und irgendwann im frühen 20. Jahrhundert ist dann das erste Mal der Begriff ILCD, International List of Causes of Death, entstanden. Ja, und ihr merkt schon ein bisschen, ILCD, das geht schon schwer in die Richtung ICD. Und die erste ICD, das war dann quasi die erste Revision, die dann auch Krankheiten mit einbezogen hat und nicht nur Todesursachen. Das war 1945, das war dann mittlerweile die sechste Revision dieser ICD, und ab da war es dann die ICD-6, also 1945 gab es die ICD in ihrer heutigen Form quasi. Und die Herausgeberin der ICD, interessanterweise die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, die ist erst 1948 entstanden. Das heißt, die Staaten konnten sich schon viel früher auf so eine Klassifikation einigen. Mhm. Und natürlich 1945, ja, eine wahnsinnig bewegte Zeit in der Welt. Und trotzdem war die Zeit, sich auch um sowas zu kümmern. Das zeigt vielleicht ein bisschen, wie bedeutsam das ist. Und das an einer länderübergreifenden Zusammenarbeit und der Findung einer einheitlichen Sprache für Krankheits- und Todesursachen, dass da wirklich wahnsinnig viel dran hängt.
Mhm. Schöne Geschichtsstunde, vielen Dank. Mhm. Also merken wir uns fürs Pub-Quiz, die erste ICD-10-Ausgabe war die ICD-6.
Ja? Richtig.
Nicht 1, 6.
Ja.
Unnützes Wissen.
Und dann ist ja so die Frage, wie es jetzt weitergeht. Wir hatten uns jetzt mal so überlegt, wie ist das eigentlich, wenn man da eine neue Auflage macht, und was bedeutet das eigentlich, weil zum Beispiel so eine Neuauflage von einem großen Lehrbuch zu machen ja schon irgendwie sehr aufwendig und komplex ist, aber so eine Riesenklassifikation irgendwie zu updaten, ja wahrscheinlich irgendwie ein wahnsinniger Aufwand ist. Und jetzt so, als wir versucht haben, das mal zu verstehen, war auch dann tatsächlich noch überrascht waren, dass es doch nochmal ein viel größeres Ausmaß hatte, als wir so angenommen hatten, weil da natürlich auch eine wahnsinnige Verantwortung mit verbunden ist, weil ja so die Frage ist, welche Krankheiten gibt es, was wird als Krankheit kodiert und was fasst man wie und welche Kriterien müssen wofür erfüllt sein, und es da schon jetzt auch massive Veränderungen geben wird, war so ein bisschen die Frage, wer legt es eigentlich fest oder wer beschließt dann eigentlich was irgendwie.
Mhm. Ja, wer sind diese Menschen?
Wer sind diese Menschen? Die WHO.
Ja. Ja, und wie kommt man dazu? Warum hat uns keiner gefragt, ob wir.
Ja, also okay. Ich hätte auch eine Meinung gehabt.
Ich glaube, es liegt vielleicht daran, dass wir keine international renommierten ForscherInnen und ExpertInnen sind.
Aber wir haben doch einen Podcast.
Aber ich glaube, Christa hat sich ein bisschen eingearbeitet, um uns zu erklären, wer diese Menschen sind.
Also die werden tatsächlich von der WHO festgelegt. Und ich habe mal nachgelesen, dass es insgesamt mehr als 297 SpezialistInnen von 260 Institutionen in 55 Ländern aller WHO-Regionen waren. Also da hätte man uns schon auch gerne noch mitfragen können. Das hätte auch nichts mehr ausgemacht. Also wahnsinnig viele Leute, die sich da zusammengesetzt haben und zusätzlich sich immer auf so Online-Plattformen ausgetauscht haben und zusätzlich das Ganze auch nochmal geöffnet haben, dass sich da letzten Endes auch jeder irgendwie mit Vorschlägen beteiligen konnte oder das nochmal irgendwie durchgucken konnte und sein Feedback geben konnte. Und da sind dann insgesamt bei der ersten Überarbeitung nochmal 10.000 Vorschläge aus 35 Ländern irgendwie eingegangen, die dann auch alle nochmal angeguckt und eingearbeitet wurden oder diskutiert wurden zumindest. Also das war schon ein Riesenaufwand und was mich so erstaunt hat zu lesen war, dass tatsächlich schon 2001 angefangen wurde zu planen, wie man diese Neuauflage irgendwie bewerkstelligen könnte. Also es schon ein Riesenaufwand ist.
Mhm. Das ist echt verrückt. Das muss man mal versuchen, sich vorzustellen.
Mhm.
Und auch wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wahrscheinlich nur die hochkarätigsten und größten und besten Experten und Expertinnen gefragt wurden und sich da beste Mühe gegeben haben, finde ich, führt einem das ja trotzdem nochmal vor Augen, dass das ja alles Menschen gemacht und gedachte Dinge sind, oder? Also es ist nämlich nicht so in Stein gemeißelt. Eigentlich ändern sich diese Klassifikationssysteme auch viel regelmäßiger, als es jetzt der Fall war. Also 30 Jahre ist ja eine riesige Pause. Ich glaube, im Normalfall sind das deutlich weniger Jahre, die zwischen den Revisionen liegen. Und finde ich irgendwie ganz interessant. Also man darf die natürlich auch hinterfragen, diese Systeme. Und die stehen ja auch immer wieder in Kritik. Und ich glaube schon jetzt, obwohl wir noch nicht mal die ECDF verwenden, gibt es ja schon Kritik an bestimmten Überarbeitungen.
Auf jeden Fall. Und ich finde es auch jetzt gerade mal von meiner persönlichen Geschichte, die ICD-10 stand irgendwie da, als ich angefangen habe, mich mit Medizin zu beschäftigen. Und über die ganzen Jahre hat sich nichts verändert. Und diese Vorstellung, dass sich dieses System jetzt verändern soll, das ist irgendwie total Weltbild umwerfend für mich.
Ja.
Also das waren irgendwie die Kategorien, auf die ich mich völlig versteift habe, die wir alle auswendig können vor allem. Ja. Ne? Das ist
immer so gewesen.
Ich bin manchmal so immer stolz, wenn ich Arztbriefe schreibe und ich kann die ganzen Codes darunter beten. Ne?
Ja, es ist so ärgerlich. Ja. Jetzt kann man die und dann, jetzt ändert sich alles, weil es ändert sich wirklich viel.
Und ich kann noch nicht einen einzigen von den neuen.
Die werden, glaube ich, auch komplizierter.
Sind auch viel komplizierter. Ja. Ja.
Also vielleicht muss man mal sagen, was die Ziele auch waren dieser Revision. Weil es ging jetzt nicht nur darum, inhaltlich zu überarbeiten. Also es kommen ja immer neue Krankheiten dazu. Corona kam dazu zum Beispiel. Darum ging es ja nicht nur, sondern ICD-10 war auch strukturell ein bisschen verstaubtes System. ICD-10 war im Wesentlichen ja ein Buch. Und wir sind jetzt ja aber alle digital geworden. Das heißt, die ICD-11 soll benutzerfreundlicher und digitaler sein. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie ich mir das genau dann vorstellen soll. Ich hätte irgendwie gerne wieder ein Buch, wo ich nachlesen kann. Aber genau, auf dieser Ebene ändert sich einiges, sodass man auch besser kodieren können soll und das Ganze ein bisschen eindeutiger und genauer wird.
Ich frage mich, ob wir vielleicht noch mal kurz erklären wollen, wie sowas eigentlich aussieht, so ein Code, an einem Beispiel, dass es vielleicht für euch nochmal ein bisschen verständlicher wird. Wir wissen ja nicht, ob ihr nicht gerade zum allerersten Mal von so einem Codiersystem hört und fragt euch vielleicht so ein bisschen, okay, was kann denn da eigentlich codiert werden? Ne? Wir können ja mal anfangen mit dem Beispiel einer Depression.
Allein aus Nostalgiegründen.
Ja.
ICD-10. Sag nochmal, Sebastian.
Ja. Wie ist denn so eine Depression in der ICD-10 überhaupt aufgeteilt? Ja? Mhm. Also jetzt haben wir eine Patientin, die kommt uns besuchen und die hat seit einer Woche depressive Symptome, hat gedrückte Stimmung, keinen Antrieb mehr und kann sich nicht mehr freuen. Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, was machen wir denn jetzt?
Du weißt dann eigentlich noch gar nicht, in welchen Kapitel du gucken musst.
Ja.
Nach einer Woche, es kann jetzt Verschiedenes sein. Also du kannst entweder bei F3 und so weiter gucken, bei der Depression, das wäre so das Kapitel, oder du kannst gucken bei Anpassungsstörungen. Das wären dann
genau diese Feinheiten, ne? Weil man dann ja sagen würde, zum Beispiel von der Symptomatik wird sich das ja sehr nach Depression anhören.
Mhm.
Ne? Und dann guckt man so in dieses Buch, in diese Liste rein und dann steht da eine Dauer von mindestens 2 Wochen und dann weiß man schon so, okay, zum aktuellen Zeitpunkt irgendwie tut es das auf jeden Fall nicht, das zu kodieren, was nicht heißt, dass es keine Depression ist eine Woche später.
Aber das ist jetzt, glaube ich, schon wieder zu kompliziert.
Okay, es ist kompliziert, aber zum Beispiel,
also
wenn da jetzt diese Patientin zu mir kommt, verbietet mir die ICD-10 ja tatsächlich eher eine Depression zu kodieren, weil das Zeitkriterium noch nicht erfüllt ist. Und das zeigt ja vielleicht, wie wichtig das ist.
Mhm, das
wenn
stimmt.
sie eine Woche später wiederkommt, dann darf ich plötzlich eine Depression kodieren, weil das Zeitkriterium erfüllt ist.
Und wer hat das Zeitkriterium sich ausgedacht? Es ist echt so, ich habe in einem anderen Buch, in der patriarchalen Belastungsstörung, auch ein Kapitel, das habe ich als Hörbuch gehört, weil lesen, keine Zeit, da ging es auch darum, wie viele Nebenkriterien brauchst du denn für die Diagnose einer Depression? Du brauchst, jetzt weiß ich schon wieder gar nicht auswendig, schwere depressive 5
und da 5 oder
genau,
mehr.
Genau, 5 oder mehr. Und dann wurde ein Experte zitiert, der dann auch sagte, ja, irgendwie 4 Schienen zu wenig, 6 Schienen zu viel. So sind es 5.
Es gibt, glaube ich, aber auch den Nebensatz, wenn die Symptome besonders schwer sind, darf trotzdem eine schwergradige Depression.
Ja. Es gibt immer noch eine Extraklausel.
Aber das ist ein spannender Punkt eigentlich, weil das ja irgendwie durch diese ganzen Kriterien wahnsinnig kompliziert wird und manchmal auch dann komische Situationen entstehen, ne? Dass man sagt, man hat klinischen, eindeutigen Zustand und den kann man eigentlich klar zuordnen und dann sagt das Klassifikationskriterium Zeit, nee, ist nicht. Und auf der anderen Seite sind natürlich solche Kriterien auch wichtig, auch wenn es manchmal so ein bisschen spitzfindig klingt oder so, damit dann irgendwie nicht jemand irgendwie eines Tages schlecht gelaunt aufsteht und sagt, ich habe eine Depression heute, sondern dass ziemlich klar ist, was mit einer Depression gemeint ist und was so Mindestkriterien sind.
Ja. Und weiter entscheidet das ICD-10 zum Beispiel darüber, dass wir eine leichte oder eine mittelgradige oder eine schwere depressive Episode kodieren dürfen. Und das heißt, das ICD-10 sagt, es gibt da 3 unterschiedliche Schweregrade, also ein dimensionales System, während wir zum Beispiel bei anderen psychischen Erkrankungen, zum Beispiel mal die posttraumatische Belastungsstörung, einfach nur als posttraumatische Belastungsstörung kodieren dürfen, ohne einen Schweregrad zu vergeben.
Das stimmt. Ja, aber ganz grundsätzlich würde ich mal einen Schritt zurückgehen. Also für diejenigen, die wirklich gar nicht mit diesem Klassifikationssystem irgendwas anfangen können, stellt euch vor, ICD-10 ist ein Buch, das schlagt ihr auf und da steht dann F0, organische psychische Störung, F1, Suchterkrankung, F2, psychotische Störung und so geht das alles durch und geht dann vom Großen ins Kleine und, und beschreibt, welche Symptome müssen denn für welche Störung vorhanden sein. Eben Zusatzzeitkriterium, gibt noch andere Zusatzkriterien und genau, und auf denen basieren die ganzen Diagnosen, aber es ist nicht darin festgelegt, wie kommt man denn zu seinen Informationen. Also wie jetzt Christa ihre Patientin fragt, ob die Stimmung gedrückt ist und ob das schon 2 Wochen oder kürzer oder länger ist, das ist ihr selber überlassen. Genau, und das ist aber natürlich eine super Stütze, um Diagnosen ein bisschen vergleichbarer zu machen, weil wenn wir das nicht hätten, dann wüssten wir überhaupt nicht, wie unsere Kollegen Dinge einschätzen und benennen und labeln. Also das ist schon super wichtig, um eine Arbeitsgrundlage zu haben. Und gleichzeitig ist, glaube ich, gerade in Deutschland das so, dass diese Klassifikationssysteme nicht immer so einen guten Ruf hatten und haben. Und es hat ja auch Gründe, weil
jetzt
dort...
Mal einen kleinen Blick ins Gruselkabinett der Klassifikation.
Genau, weil natürlich, es geht da ja auch eine ganz schöne Macht mit einher, sagen zu können, was ist eine Krankheit und was ist keine Krankheit. Und das ist gar nicht so lange her. Da haben die 500.000 Experten aus 30 Billionen Ländern gesagt, Homosexualität, das ist eine schwere Krankheit. Also Homosexualität stand bis, ich noch mal gucken,
1990.
Bis 1990 unter den psychischen Störungen. Und es ist noch viel länger so gewesen, dass zum Beispiel Transvestitismus, also die Kleider, die für das andere Geschlecht vorgesehen waren, sind zu tragen. Das steht immer noch drin.
Also das ICD-10 kann uns auch vorschreiben, was wir anzuziehen haben.
Ja, also ich glaube, Frau mit Hose geht klar, aber Mann mit Kleid?
Naja, geht weit genug zurück in der Zeit, dann geht das auch nicht mehr klar.
Das stimmt, das weiß ich aber nicht, bis wann das ein Problem war. Ja. Also und das wirkt natürlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß, wird jetzt auch geändert oder ist geändert worden. Das darf man nicht vergessen, ICD-11 ist ja eigentlich schon in Kraft getreten, wird noch nicht verwendet, dazu kommen wir gleich nochmal. Also ist zum Glück geändert worden, aber es gibt schon, man kann sich schon gruseln, wenn man sich vor Augen führt, was bis vor wenigen Jahren noch als psychische Störung galt. Und da gab es natürlich zu Recht Widerstand. Und das ist ja dann auch auf einmal sehr politisch, was da drin steht.
Das eine ist ja, dass sich die Sichtweise ändert, wie wir Phänomene fassen und auch Gott sei Dank ändern. Und dann ist noch ein anderer Punkt, dass natürlich auch Sachen dazukommen, die es vielleicht noch nicht gab, Mhm. Du hattest eben Corona genannt oder eben zum Beispiel so ein Phänomen wie Internetsucht. Das gab es zu Zeiten von grünen Polizeiautos und Telefonzellen auch noch nicht so verbreitet. Nee. Dass einfach auch mit im Wandel der Zeit Sachen auftreten, die dann vielleicht irgendwie eine Erkrankung sein können, die es vor 30, 40 Jahren noch gar nicht gegeben hat.
Mhm. Genau, und diese Sachen, die müssen dann natürlich in der Revision mit aufgenommen werden. Es wird auch jetzt viel mehr Diagnoseschlüssel oder Codes geben, als es noch bei ICD-10 der Fall war. Echt interessant. Also es werden immer mehr mögliche Störungen, andere fallen weg. Und das ist aber auch nur ein Teil der inhaltlichen Veränderungen. Also die Sachen, die es vorher gar nicht gab, die jetzt ganz neu dazukommen, aber auch Störungen, die es schon ewig gibt und gab, werden im Psychiatriekapitel jetzt nochmal völlig neu gedacht und anders kategorisiert.
Richtig. Zu dem Ganzen muss man natürlich sagen, dass dieses ICD-10 und auch das ICD-11 für die komplette Medizin gilt, also auch für alle anderen Fachdisziplinen, die ihre eigenen Kapitel haben. Und wir konzentrieren uns naturgemäß auf die psychischen Erkrankungen und das, was eben wir PsychiaterInnen und PsychotherapeutInnen vor allem haben, womit wir täglich arbeiten. Und haben wir natürlich auch den großen, großen Unterschied zu den anderen Disziplinen, dass wir uns naturgemäß schwerer tun, harte Kategorien für psychische Erkrankungen zu finden. Schließlich betreffen die ja irgendwie alle immer das gleiche Organsystem. Und es ist ja die Psyche, / das Gehirn. Und deswegen kann sich da oder da hat sich auch tatsächlich in der Zuordnung zu den einzelnen Kapiteln einiges geändert.
Also auch deutlich mehr im Verhältnis als in den somatischen Disziplinen, oder? Ich habe das Gefühl gehabt, wenn man so liest, was ändert sich mit ICD-11? Es geht fast nur um die Psychiatrie.
Ja, das ist sicherlich einer der dynamischsten Bereiche gewesen, denke ich auch. Allerdings weiß ich ehrlich gesagt nicht, was sich in den anderen Bereichen verändert.
Doch, es gibt ein neues Kapitel, hatten wir das nicht gelesen, zu traditionell chinesischer Medizin. Ja. Solche Dinge haben sich da geändert. Wird alles ein bisschen offener.
Ja, warum nicht?
Aber was wir so in den psychischen Erkrankungen sehen, ist, dass es bei manchen Kategorien halt nahezu gleich bleibt oder auch gleich bleibt. Mhm. Und in anderen Kategorien, die einmal alles eingerissen wurde und jetzt komplett nochmal neu entwickelt wird, also wo das irgendwie so ganz deutlich der Fall ist, ist zum Beispiel im Bereich Persönlichkeitsstörungen, wo es die meisten Persönlichkeitsstörungen, die wir so als Begriff kannten, also wie eine histrionische Persönlichkeitsstörung oder eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, die gibt es schlichtweg dann nicht mehr. Die einzige Persönlichkeitsstörung, die sich in diesem Klassifikationssystem gehalten hat, ist die Borderline-Störung.
Da kommt jetzt mein persönliches Interesse ins Spiel, dass mir da jetzt mal bitte jemand erklären soll, wie das dann funktioniert zukünftig. Und deswegen ist das ja auch so eine gute Fügung, dass wir nach und nach zu verschiedenen Themen aus diesen stark überarbeiteten Kapiteln dann Autorinnen des vorhin erwähnten Berger-Buchs interviewen können.
Richtig, wir haben für euch jetzt tatsächlich ein ganzes Set von 12 verschiedenen Folgen geplant, in denen wir uns mit den einzelnen Themenbereichen beschäftigen wollen und dazu natürlich die hochkarätigen ExpertInnen, die im Berger die verschiedenen Kapitel formuliert haben oder daran mitgearbeitet haben, hier zu uns einladen und uns diese Änderungen erklären lassen, weil wir blicken auch noch nicht durch.
Genau. Und ihr könnt euch vielleicht denken, das wird jetzt noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, weil es gibt natürlich mehr als 12 Themenbereiche. Aber wir haben jetzt erstmal uns 12 vorgenommen. Und damit müsst ihr euch zufrieden geben.
Aber ich glaube, das ist mehr als im vergangenen Jahr. Deswegen müsstet ihr, liebe HörerInnen, hoffentlich damit zufrieden sein. Wir sind auf jeden Fall froh, dass wir mit dieser Vereinbarung endlich wieder auf Sendung gehen und endlich wieder von uns hören lassen. Und falls ihr jetzt denkt, boah, ICD-11, da seid ihr aber spät mit dran, kann ich euch auch beruhigen. Ja, die ICD-11, die gilt zwar ab dem 01.01.2022 grundsätzlich, aber da noch keine deutsche Übersetzung davon verfügbar ist, aus lizenzrechtlichen Gründen, was auch immer das bedeuten mag, wird es momentan in Deutschland und eigentlich auch noch in sämtlichen anderen EU-Ländern erst beobachtet und eingearbeitet und uns bleiben noch ein paar Jahre Zeit, bis wir tatsächlich mit der ICD-11 arbeiten müssen, / können. Wir wollen ja natürlich mit der ICD-11 arbeiten, weil sie besser sein soll als die ICD-10. Mhm.
Ja, da sind wir alle sehr gespannt drauf. Das wird aber auf jeden Fall ein Prozess auch sein mit einer Übergangsphase. Das wird alles noch einige Jahre dauern. Also wenn ihr jetzt anfangt, euch einzuarbeiten, dann seid ihr bestens vorbereitet.
Und wenn ihr ganz neugierig seid und noch mal nach einem Land sucht, in dem schon mehr über die ICD-11 zu erfahren ist, ja, also Thailand, die Bahamas und Südafrika haben es schon teilweise eingeführt. Ihr könnt ja gerne mal
hinfahren
und nachgucken. Haben, glaube ich, ansonsten auch noch anderes zu bieten als ICD-11. Ja. Großbritannien, Kanada, Australien, immerhin befinden sich schon in der Implementierung. China und Japan bereiten sich darauf vor. Der Rest der Welt befindet sich, naja, noch in vornehmer Zurückhaltung damit.
Aber vielleicht wäre das ja eine Idee, dass wir aus Recherchegründen eine Dienstreise auf die Bahamas machen und uns das mal angucken gehen.
Finde ich eine gute Idee.
Oder nach Thailand.
Oder Thailand.
Oder wir machen es remote von den Bahamas, Thailand und Südafrika.
Nee, remote darfst du gar nicht in den Mund nehmen, weil am Ende dann bezahlt uns keiner mehr irgendeinen Flug. Remote geht nicht.
Ach so. Wir müssen, ja. Wir müssen vor Ort sein. Genau.
Na gut, egal. Wir hoffen, wir haben euch nicht komplett verloren mit diesem irgendwie exotischen Thema. Aber schreibt uns doch gerne in unsere Kommentare, was ihr so zu tun habt mit Klassifikationssystemen, ob euch das interessiert, eure Meinung dazu, eure Meinung zu ICD-10.
Und genau, es wird nicht so trocken, dass wir natürlich nur über das Klassifikationssystem sprechen, sondern wir werden, wenn wir über das Thema beispielsweise Persönlichkeitsstörung sprechen, natürlich nochmal inhaltlich darüber sprechen, was sind denn eigentlich Persönlichkeitsstörungen?
Vor allem
wie sieht das aus? Ja, das geht natürlich um diese ganzen Themen nochmal. Wir werden auch nochmal über Depressionen sprechen. Mhm. Also da kommen wirklich ganz, ganz viele spannende Themen. Wir werden auf jeden Fall über Autismus nochmal sprechen. Das sind wir euch ja schließlich im Jahrestakt schuldig.
Ich habe sehr lange alle über ADHS gesprochen.
Genau, über ADHS und über Gender-Inkongruenz. Also wir haben uns wirklich ganz, ganz spannende Themen rausgepickt.
Mhm. Also wirklich nochmal ein Rundum-Update.
Ja. Ein Rundum-Update. Und das wird natürlich ganz neben diesem Klassifikationsbrimborium auch inhaltlich total spannend werden.
Genau. Mhm. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
Ich auch. Ja, dann.
Ja.
Lasst erstmal sacken da draußen.
Genau. Wir haben heute ungewöhnlich viel gequatscht und...
Das machen wir jetzt auch nicht mehr.
Schrägen Content geliefert.
Wir reden nicht mehr.
Wir haben ja keine Zeit mehr dafür, wenn die Experten da sind.
Aber es war toll, mal wieder eure Ohren zu spüren.
Na dann, macht's ganz gut.
Macht's gut. Tschüss auch.
Jung und Freudlos ist ein Podcast der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg. Redaktion Ismene Dietrich, Christa Köntges und Sebastian Kromer. Schnitt Julia Frei, Produktion Simon Meyer. Diese Folge entstand in Zusammenarbeit mit dem Elsevier Verlag.